Ich lese aus Offenbarung 7, Vers 9 bis 14. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen konnte. Die Menschen kamen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern. Alle Sprachen der Welt waren zu hören. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und trugen Palmzweige in der Hand. Mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Alle Engel standen um den Thron, um die vier Ältesten und die vier mächtigsten Gestalten. Sie fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie. Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Amen. Da fragte mich einer der Ältesten: Weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich, aber du weißt es, sag es mir doch. Da antwortete er mir: Sie kommen aus Verfolgung, Leid und Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kinder reingewaschen.
Ja, danke für das wunderbare Lied aus dem bekannten Oratorium der Messias von Georg Friedrich Händel. Danke euch und werden noch ein zweites Lied von Händel hören nach der Predigt. Liebe Glaubensgeschwister, liebe Freunde, einen schönen guten Morgen. An der Rundkante des Schweizer 5-Franken-Stücks steht die Inschrift Dominus Providebit. Es ist die lateinische Übersetzung der Worte Abrahams. Als ihn sein Sohn Isaak auf dem Weg zum Berg Moria fragte, Vater, du hast alles da zum Opfern, aber wo ist das Schaf? Es ist eine der dramatischsten Szenen der Bibel. Als Gott zu Abraham sagte, nimm deinen geliebten Sohn und opfere ihn mir zum Brandopfer. Wollte Gott wirklich, dass Abraham seinen Sohn tötet und opfert? Das war ein sehr, sehr schwerer Moment für Abraham. Was sollte er seinem Sohn sagen? Er brachte es nicht übers Herz, ihm von dem Befehl Gottes zu erzählen. Er war bereit, dem Befehl Gottes zu folgen. Aber irgendwie spürte es, dass Gott einen Weg hat, dass er ihm seinen Sohn doch nicht wegnehmen will, dem er es geschenkt hat durch ein Wunder. Im Vertrauen auf die Güte Gottes sagte er, der Herr wird vorsorgen. Er wird sich ein Schaf ersehen. Und der von Gott vorgesehene Widder wartete bereits im Gebüsch, als der Engel Gottes Abrahams Hand anhielt und sagte, Stopp, Abraham, tu dem Knaben nichts Böses. Dieses Tier war das, das sich Gott ersehnt hatte. Nicht Isaak. Und das Tier war auch ein Bild für das Lamm Gottes, für das wahre Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, das für die Welt, für dich und für mich geopfert wird. Und dieses Bild, dieses Symbol begleitet uns durch die ganze Heilsgeschichte, vom ersten Buch Mose bis zu der Offenbarung des Johannes. Gott sorgt vor. Auch in unserem Leben kommen wir manchmal in Situationen, wo wir nicht wissen, wohin und was wir tun sollen. Auch für uns gilt, Gott hat schon vorgesorgt. Für alle unsere Probleme, für alle unsere Sorgen. Und nicht nur für die täglichen Sorgen und Probleme, sondern sogar für unsere Ewigkeit. Abraham glaubte an die Erlösung und er glaubte an den Erlöser. Er glaubte an das Lamm Gottes, von dem es steht, das geschlachtet ist vor Anbeginn der Welt. Das heißt, bevor Gott diese Welt geschaffen hatte, hat er bereits vorgesorgt für unsere Rettung, für unsere Ewigkeit. Und Abraham glaubte an diese Verheißung. Und nicht nur an die irdische Verheißung, sondern auch an die himmlische Verheißung, an die himmlische Stadt, deren Baumeister Gott selbst ist. 400 Jahre nach dieser Geschichte auf dem Berg Moria waren die Kinder Abrahams in Ägypten. Josef, zuerst der Retter der Ägypter, vor Hungersnot, hochgefeiert, später schon längst vergessen. Die Hebräer wurden inzwischen versklavt. Aber sie hatten die Verheißung Gottes nicht vergessen, dass Gott sie wieder in das verheißene Land zurücknimmt. Auch Mose wusste es. Er glaubte an die Verheißung Gottes. Mit 40 Jahren fühlte er sich berufen und stark genug, um das in eigene Hand zu nehmen. Aber Gott sagte, nein, Mose, so nicht. Jetzt wirst du zuerst 40 Jahre warten, ruhig bleiben, Schafe hüten. Und 40 Jahre später erschien ihm der Engel des Herrn im feurigen Busch und schickte ihn zusammen mit seinem Bruder Aaron nach Ägypten, um den Israeliten zu sagen, Gott hat eure Gebete gehört, er hört, ihr werdet befreit, und dem Pharao zu sagen, lass mein Volk ziehen. Wir kennen die Geschichte, wie Pharao sich weigerte, das Volk gehen zu lassen. Im Gegenteil, er ließ sie noch mehr unterdrücken. Und es war eine Prüfung, auch für das Volk Gottes. Sollen sie an ihre Befreiung glauben oder von der Macht des Pharao kapitulieren? Eine Plage nach der anderen erschütterte das Ägyptenland. Aber erst die 10. Plage brachte die Entscheidung. In jedem Haus, von Pharao bis zum letzten Sklaven, sollten alle Erstgeborenen durch das Schwert Gottes umkommen. Mit einer Ausnahme. Es waren die Hebräer, die auf ihre Erlösung warteten. Für sie hatte Gott einen detaillierten Plan vorbereitet und ihnen genaue Anweisungen gegeben, damit in ihren Häusern niemand stirbt. Zuerst war der jüdische Kalender da, mit dem ersten Monat, beginnend mit dem ersten Frühlingsvollmond. Am 10. Tag von diesem Monat sollten sie in jedem Haushalt ein junges Lamm bereitstellen. Es sollte ein männliches Lamm sein, egal ob aus Ziegen oder Schafen, es musste männlich sein. Es sollte ein junges, einjähriges Lamm sein, ein Lamm ohne Fehler und Makel. Und 3 Tage sollten sie es zu Hause haben und sich selber heiligen, reinigen und vorbereiten. Auf den 14. Tag, am Abend, am 14. Tag sollte die ganze hebräische Gemeinde das Lamm schlachten, mit dem Blut des Lammes die Türrahmen seitlich und oben streichen. Danach sollte niemand mehr aus dem Hause gehen. Und in der Nacht sollten sie das geschlachtete Lamm am Feuer braten, dabei keinen Knochen brechen, obwohl es einfacher wäre zum Portionieren. Dann mit bitteren Kräutern essen und alles in Eile, voll angezogen, umgürtet, Schuhe an den Füßen, Wanderstock in der Hand, bereit zum Gehen, wenn der Befehl kommt. Warum das alles so sein musste, hatten sie keine Ahnung. Aber sie taten es. Als Volk der Sklaven waren sie gewohnt zu gehorchen, ohne zu fragen, warum und wieso. Sie verstanden es nicht, aber sie wussten, dass der Todesengel, der alle Erstgeborenen im Land töten wird, an Häusern vorübergeht, deren Türrahmen mit Blut gestrichen sind. Das in jedem Haus geopferte Lamm und der mit dessen Blut gestrichene Türrahmen, das war der zentrale Punkt der ganzen Geschichte, der Schlüssel zur Freiheit. Denn nur die, die es getan hatten, wurden befreit. Aber auch der Schlüssel zum Verständnis des ganzen Erlösungsplans. Warum mussten sie das tun? Wusste der Todesengel nicht, wo Israeliten wohnten? und warteten auf Exodus? Natürlich wusste er das. Er musste nicht auf die Türrahmen achten. Das Blut des Lammes war nicht ein Zeichen für den Engel. Es war ein sichtbares Zeichen ihres unsichtbaren Glaubens. Es war ein Zeichen für die Israeliten, aber auch ein Zeichen für ihre Nachbarn. Und einige ihrer ägyptischen Nachbarn hatten sich und ihre Erstgeborenen gerettet, nur weil sie in dieser Nacht in einem Haus mit rotem Türrahmen Zuflucht gesucht hatten. Am frühen Morgen des 15. Tages war es soweit. Eine große Karawane zog aus Ägypten zum Roten Meer und erlebte das erste große Wunder, als sich das Meer spaltete und sie trockenen Fußes durch das Wasser gingen, während die ganze sie verfolgende ägyptische Armee im Wasser begraben wurde. Die ganze alttestamentliche Zeit mit einigen wenigen Unterbrüchen feierten die Juden diesen Tag als Erinnerung an ihre Befreiung. Und bis heute feiern die Juden, auch hier in Zürich, in unserer Nähe, feiern jedes Jahr das Passafest, das mit einem feierlichen Friederabend beginnt und mit dem anschließenden Fest der ungesäuerten Brote über die nächsten 8 Tage weitergeht. Friederabend. Das ist eine eindrückliche Zeremonie mit einer festlichen Liturgie. Sie essen ein gebratenes Lamm wie damals, mit bitteren Kräutern wie damals, die an die bitteren Leiden der Väter erinnern. Das wird jedes Mal erwähnt. Das ungesäuerte Brot in Eile gebacken, trinken 4 Kelche Wein oder Traubensaft mit den Kindern. Alles in einer genauen Reihenfolge. Und dazwischen essen und trinken, erzählen der Exodus-Geschichte, lesen und singen der Psalme. Auch mit der Vorbereitung auf das Fest nehmen sie das sehr genau. Sie achten, dass alles sauber ist, die Wohnung und speziell die Küche. Die wird vor jedem Staubchen und Essensrest gereinigt. Und dann kommt der Rabbiner, überprüft alles, ob alles sauber ist und gibt die Küche frei für das Fest. Und es gibt auch wohlhabende Juden, die haben eine Wohnung mit 2 Küchen, mit denen die 2. Küche nur einmal im Jahr gebraucht wird. Eben die Pescha, die Passa-Küche. Und bei all diesen Feiern erinnern Sie sich die Leute, die ganze Familie, an die fast 3.500 Jahre alte Geschichte aus der Vergangenheit. An die Leiden der Väter, an ihre Befreiung, den Auszug aus Ägypten. Und wir merken, man nimmt nur die Vergangenheit in Fokus. Und wenn man das tut, wenn man nur die Vergangenheit bedenkt, dann geht etwas Wichtiges verloren. Die Zukunft. Die Hoffnung auf die Zukunft. Dabei war der Auszug aus Ägypten nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern es war auch eine Verheißung für die Zukunft. Ein Vorbild auf die endgültige Erlösung der Menschen. viele Jahrhunderte später. Johannes der Täufer steht am Jordan, sieht einen Mensch auf sich zukommen und sagt durch den Heiligen Geist, inspiriert, siehe, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Ja. Der Sohn Gottes selber ist das wahre Passahlamm. Nicht nur für die Juden, sondern für die ganze Welt. Und das gibt der Geschichte der Befreiung der Israeliten aus Ägypten eine neue Bedeutung, einen neuen Sinn. Für die Israeliten war die eine Erfahrung, es war eine Befreiung aus der irdischen Versklavung. In Jesus ist eine Befreiung aus der geistlichen Versklavung. Denn der gleiche Sohn Gottes, der die Israeliten aus Ägypten heraus führte, ist jetzt auf die Erde gekommen, um uns aus der Knechtschaft von Sünde und Tod zu befreien. Und darum sagt Jesus in Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer die Sünde tut, der ist der Sündeknecht. Aber wenn euch der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Und Jesus sagt weiter, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wie der Türrahmen, den die Israeliten mit dem Blut des Lammes gestrichen hatten, stellt Jesus eine Tür vor uns mit seinem eigenen Blut gebaut. In Ägypten starb jeder Erstgeborene. Anstelle von erstgeborenen Israeliten, obwohl sie genauso sündig waren wie die Ägypter, starb das geschlachtete Lamm. Im Neuen Testament stirbt der eingeborene Sohn Gottes, der Unschuldige, für uns Schuldigen, damit wir Leben haben. Das in Ägypten geschlachtete Lamm in jedem Haus war also ein Vorbild auf das gekreuzigte Lamm Gottes. Und das ist die Symbolik des ganzen Alten Testamentes, die im Neuen Testament in Jesus ihre wahre Erfüllung findet. Und sie findet ihre Erfüllung auch in unserem Leben, wenn wir zu Jesus kommen. Denn das alles, was damals im alten Bund geschah, war ein Vorbild auf den neuen Bund in Christus. Damals war es ein junges, einjähriges Lamm ohne Fehler. Hier stirbt Jesus als junger Mann, der keine Sünde getan hat. Damals durften sie kein Knochen brechen, kein Bein brechen. Sie konnten gar nicht verstehen, warum nicht. Aber als Jesus vom Kreuz abgenommen wurde, den anderen zwei wurden ihre Beine gebrochen, aber ihm nicht. Denn in einigen wenigen Stunden war Jesus bereits tot. Und die anderen, die Kreuzigung war ein grausamer Tod, dass die Menschen tagelang litten, bis sie starben. Das Lamm mit den bitteren Kräutern gegessen, war nicht nur die eine Erinnerung an die bitteren Leiden der Väter in Ägypten. Es war auch eine Voraussage, eine Prophezeiung auf die bitteren Leiden Jesu. Das ungesäuerte Brot damals, auch ein Bild auf Jesus. Er ist das Brot des Lebens. Das ungesäuerte Brot ohne Sauerteig der Sünde. Ein sinnloser Mensch, der für alle Sündigen dieser Welt starb. Das Abendmahl Jesu, er war eigentlich das letzte Passamahl bei jüdischem Sederabend. Das war ein jüdisches Fest, ein jüdisches Essen nach dem alttestamentlichen Glauben. Und gleichzeitig war das letzte Passamahl das erste Abendmahl des neuen Bundes. Jesus nahm den Kelch, wie es die Juden machen, nahm den Kelch und sagte, nehmet alle und trinket daraus. Das ist das Blut des neuen Bundes. Und es ist auch eine Verheißung für die Zukunft. Jesus sagt weiter, und ich werde nie mehr trinken aus diesem Gewächs des Weinstockes, bis ich es mit euch trinken werde im Reich meines Vaters. Bei jedem Abendmahl erinnern wir uns daran. Und wir feiern es, bis Jesus wiederkommt und es mit uns feiert. Das ist ein doppelter Bogen der Heilsgeschichte. Der eine Bogen verbindet das Passamahl in Ägypten mit dem Abendmahl Jesu. Und der zweite Bogen verbindet das Abendmahl Jesu mit dem Hochzeitsmahl des Lammes, kommt wieder das Lamm vor, im Himmel, wenn Jesus wiederkommt. Zurück zu der Geschichte. Jedes Jahr am Passafest wurde im Tempel in Jerusalem ein Passalamm feierlich geopfert. Auch in diesem Jahr, im Jahr der Kreuzigung Jesu, wurde alles vorbereitet, um im Tempel ein Passalamm zu opfern. Gleichzeitig wurden auf dem Berg Golgatha außerhalb der Stadt drei Kreuze aufgerichtet. Zwei Verbrecher wurden an die zwei Kreuze links und rechts genagelt, an das mittlere Kreuz einer, der kein Verbrecher war, der nie eine Sünde tat. Sie hängen da. Und plötzlich wird es stockdunkel. Die Sonne versteckt sich. Die Erde erbebt. Die Felsen zerreißen. Der römische Hauptmann, der das sieht, erschrickt und sagt, wahrlich, dieser ist Sohn Gottes gewesen. Und noch etwas ist passiert. Im Tempel in Jerusalem ist der Vorhang zerrissen von oben bis nach unten. Gott sagt damit, ihr braucht nicht mehr hier zu opfern. Das wahre Lamm ist jetzt geopfert worden. Auf dem Berg Golgatha. Was bedeutet das für uns persönlich? Der Apostel Paulus sagt, auch wir haben ein Passalamm. Und das ist Christus, der geopfert ist. Darum lasst uns das Fest feiern. Nicht im alten Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern im ungesäuerten Teig der Reinheit und Wahrheit. Was bedeutet das? Wir können Feste feiern, Abendmahl halten. Rein formal ist es nutzlos. Nur mit einem neuen Teig, sagt der Apostel, das heißt mit neuen Herzen, die durch die Gnade Gottes berührt und verändert wurden, können wir das Lamm Gottes feiern. Genauso wie die Juden damals und heute vor dem Abendmahl, vor dem Passafest, ihre Wohnungen putzen und reinigen und sauber halten, sollen wir unsere Herzen und unser Leben von jeder Bosheit und Sünde reinigen, sagt der Apostel Paulus, damit das wahre Lamm Gottes in uns leben kann. Vielleicht meinen wir sind gute Christen, wir halten die Gebote, aber Gott nimmt keinen Menschen in den Himmel, weil er ein guter Christ ist. Gott nimmt in den Himmel Sünder, deren Sünde vergeben ist. Es ist wichtig, dass wir auch als praktizierende Christen unsere Schuld erkennen, bereuen und bekennen, unser Leben jeden Tag unter das Kreuz Christi bringen, im Glauben an das Lamm Gottes, das auch unsere Sünde trägt und für unsere Schuld bezahlt hat. Das tun wir zum ersten Mal, wenn wir uns für Jesus entscheiden. Und wir tun es immer wieder, wenn uns bewusst wird, jetzt habe ich wieder gesündigt. Denn auch Gläubige, bekehrte Menschen leben nicht ohne Sünde. Wie oft versprechen wir Besserung? Sagen sie uns selbst, das will ich nie wieder tun. Wir wollen Gott gehorchen, es ist ja unsere Entscheidung. Aber die Kraft dazu fehlt oft. Die haben wir nicht. Die wird uns geschenkt durch das Lamm Gottes, das die Kraft hat, uns zu vergeben, aber auch uns zu verändern. Denn wir dürfen mit der Gnade Gottes zusammenwirken. Und auch ganz praktisch und täglich, Tag für Tag. Ich kann jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, im Gebet darüber nachdenken, was gut und was weniger gut war an diesem Tag. Und wenn ich ehrlich bin, dann wird mir bewusst, dieses und jenes hätte ich eigentlich anders machen sollen. Das und das war nicht gut. Ich bekenne es. Und sage, Jesus, vergib mir. Aber ich sage auch, Jesus, ich danke dir, dass du auch dafür gestorben bist. Und so kann ich schlafen gehen, denn ich weiß, Gott ist treu und gerecht, dass er vergibt, wenn wir unsere Sünden bekennen. Und das Blut Jesu Christi, das Blut des Lammes, macht mich rein von jeder Sünde. Und dann, wenn ich am Morgen aufstehe, zum Gebet mich neige und über den neuen Tag nachdenke, was habe ich heute vor? Kann ich Gott und bitte ich Gott um seinen Schutz, dass er mich vom Bösen bewahrt und hilft, so zu leben, wie er will. Und Gott verspricht, ich gebe dir ein neues Herz, einen neuen Geist. Ich mache aus euch Leute, die meinen Willen tun, nach meinen Geboten leben. Und zwar durch die Liebe, die wir selber nicht haben. Die wird, Luther-Übersetzung, ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Durch den Heiligen Geist. In Jesu Blut ist die Kraft zur Vergebung, aber auch die Kraft zur Überwindung. Wir wollen und wir können überwinden, auch wenn es uns nicht immer gelingt. Und darum ist die Gewissheit gut. Ich weiß dann, wenn es mir nicht gelingt, so zu leben, wie ich will. Das Blut Jesu Christi macht uns rein. Von jeder Sünde. Und wenn wir dann in die Offenbarung gehen, sind 7 Gemeinden. Und zu allen Gemeinden sagt Jesus 7-mal, wer überwindet? Wer überwindet? Das ist ein Auftrag Gottes an seine Gemeinde. Der wird alles erben. Und darum heißt es auch über die erlöste Gemeinde, über die siegende Gemeinde. Und sie haben ihn, den Feind, überwunden durch des Lammes Blut, durch das Wort ihres Zeugnisses. Und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis auf den Tod. Und darum freut euch im Himmel und die darin wohnen. Wenn wir an das Lamm Gottes glauben, wohnen wir geistlich jetzt schon im Himmel, obwohl wir auf dieser Erde wandeln. Und was ist der Sieg, der die Welt überwunden hat? Es ist unser Glaube. Der Glaube an das Blut des Lammes ist der Schlüssel zum ewigen Leben. Der die Hebräer aus Ägypten geführt hat, wird auch uns in die Ewigkeit führen. Öffnen wir ihm unsere Herzen und halten daran fest. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür. Welche Tür ist gemeint? Ist es nicht die Tür meines Herzens? Und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftut. Zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinem Thron. Und der Kreis schließt sich. Danach sah ich und siehe, eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Diese sind, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und hell gemacht im Blut des Lammes. Amen.